Herzlich willkommen zu Folge 206 von Aus dem Exil, dem Fortuna Düsseldorf Podcast. Heute mal in etwas kleinerer Runde. Hallo Tim.
Hallo aus Berlin.
Lou, wie ihr es hört, ist krank. In diesem Sinne gute Besserungswünsche. Vielleicht hat er auch das Samstagabendspiel nicht so gut verkraftet, das wissen wir jetzt nicht so genau. Halbwegs verkraftet hat es Moritz. Hallo Moritz.
Abend von mir, also vielleicht hört man es auch ein bisschen, meine Stimme ist tatsächlich noch ein bisschen angeschlagen. es ist nicht übertrieben, es ist wirklich so. Ja, erstmal natürlich gute Besserung an Lou und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, einen schönen guten Abend und wie immer an dieser Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns gerne weiterempfehlen könnt und wir uns über ein paar Sterne freuen in eurem Podcatcher, im Podcatcher eurer Wahl. Schreibt uns an, empfehlt uns weiter, tretet mit uns in Kontakt. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, da hätte ich aber jetzt direkt, muss ich kurz einhaken, Moritz. Wovon ist die Stimme angeschlagen? Vom Jubel oder vom Beschweren?
Also die Stimme, es war ja jetzt insgesamt eine längere Veranstaltung. Ich habe natürlich schon laut mitgesungen, während wir im Biergarten vor dem Stadion Musik zwischen Helene Fischer und Electronic Dance Music genießen konnten. Tatsächlich schon auch vom Jubeln und Anfeuern. Aber ja, dieser Biergarten fand ich ziemlich nett übrigens. Es war natürlich auch perfektes Wetter und Soft Opening. Ein paar Sachen liefen noch nicht so rund. Musik ist Geschmackssache, würde ich sagen. Und Stimmung fand ich aber nett. Und die Sonne schien so schön auf uns. Und das Bier floss mit Unterbrechungen. Gab es immer mal so Engpässe. Wir hatten uns schon gefragt, ob die Jungs dann mit den Bierkannen hinten auf dem Rücken, ob die zurück zum Stadion laufen müssen, um Nachschub zu holen, weil das dann doch immer ein bisschen länger gedauert hat. Aber insgesamt fand ich das eigentlich einfach eine ganz schöne Ergänzung. Es ist ein bisschen absurd, weil man irgendwie so mitten in der Pampa da auf diesem, neben diesem Kreisverkehr, wo die Rheinbahn langfährt, irgendwie zwischen Parkplatz, Straße und Bahnen auf so einer Wiese steht. Aber ich finde das gut. Ich hatte auch in der Mitgliederbefragung dafür gestimmt, dass man so einen Biergarten, also es wurde ja abgefragt mal irgendwann, ob man sich sowas wünschen würde. Ich habe mir das gewünscht und ich finde, das hat Potenzial.
Ich finde, also es ist ja erstens ein No-Brainer, dass man da irgendwas hinmacht. Ne? Also das ist ja eine der, ich will nicht sagen vielen, aber ein paar mehr als einen Nachteile, die die Lage da des Stadions mit sich bringt. Dass das eben schwieriger ist. Bei dieser Umfrage, ich habe das natürlich auch noch im Hinterkopf gehabt, als das herauskam, die Nachricht, da bin ich ja total zynisch und denke mir halt, das ist so eine klassische Suggerierung von Teilhabe. Das hatten die eh vor. Ja, das machen die einfach und dann schreien die das halt noch so rein.
Auf der Hand liegt.
Genau. Und dann sagt man aber, wir haben das ja den Mitgliedern befragt und die Teilhabe ist uns wichtig, ja, und deshalb veröffentlichen wir auch den Finanzbericht erst nachdem wir das Mitglieder- und Fan-Informationstreffen zur Finanzen hatten, weil wir so transparent sind. Nein, es ist, glaube ich, eine gute Sache. Es ist natürlich Teil dieses ganzen Arena-Catering-Programms, wie du es jetzt meintest, Moritz. Ne? Es ist nicht irgendwie der kleine Jupp, der da irgendwie seinen Biergarten betreibt, sondern es ist wahrscheinlich D-Live und Aramark und keine Ahnung, wer da noch drin hängt.
Ja, das weiß ich gar nicht genau, ob es Aramark ist oder ob es dadurch, dass es, aber wahrscheinlich. Ich meine, das Altbier kam aus den Kanistern oder du hättest das auch da an den Theken bekommen können und es gab Warsteiner. Aber ja, ich finde auch, also es lag quasi auf der Hand. Aber ich meine, es hat es ja trotzdem einfach jetzt die letzten 20 Jahre nicht gegeben. Und vielleicht kann man dann sagen, okay, wenn sie sich dann überlegen, wenn wir jetzt sagen, Fortuna für alle bedeutet mehr Partizipation und mehr den Fans zuhören, vielleicht setzt das ja dann zumindest die Energie frei, zu sagen, hey, das wäre doch einfach super, da so einen Biergarten hinzusetzen. Dann lässt uns das doch jetzt mal umsetzen, weil wir damit eine höhere Zufriedenheit bei den Mitgliedern herstellen können. Und ne, vielleicht war da jetzt nicht diese Befragung da ausschlaggebend dafür, dass sie es gemacht haben, aber vielleicht ja doch insgesamt das Fortuna für alle Konzept dafür sorgt, dass man wirklich überlegt, was kann man verbessern.
Ja, das würde ich auch sagen. Bei dem Biergarten ist bestimmt halt die Zufriedenheit der Leute, die da hingehen, das Erste, was man denkt. Und nicht irgendwie ein pekunärer, finanzieller Grund.
Ja, zumindest die Zufriedenheit von Moritz ist gestiegen durch die Eröffnung des Biergartens. Das können wir festhalten an dieser Stelle.
Absolut. Und ich muss auch sagen, dann kommen wir vielleicht so langsam zum Spiel. Die Zufriedenheit stieg dann auch, weil während ich da noch im Biergarten saß, die Mannschaftsaufstellung bzw. die Elf, die aufs Feld geschickt werden würden, verkündet wurde, also bei Twitter, woraufhin ich mich in unserer Gruppe zu einem Kommentar habe hinreißen lassen, dass man eben nur mit 3 offensiven Spielern starten würde und dass ich das sehr gut finde, weil ich kurz Angst hatte, dass man jetzt ein Offensivfeuerwerk abbrennen wollen würde und das wieder fürchterlich nach hinten losgehen könnte. Deswegen war ich einigermaßen zufrieden damit, dass man offensichtlich aus den letzten ja recht erfolgreichen Spielen mitgenommen hat, wir müssen erstmal hinten sicher stehen.
Und selten lagst du so falsch.
Richtig. Mit so einer eigentlich ganz klar richtigen Analyse, die ich da im Vorfeld getroffen habe, lag ich komplett falsch.
So, dann ist jetzt die Frage. Die Analyse war vielleicht richtig, aber die Erwartung war vollkommen falsch. Ja. Weil das ist ja natürlich, ne? Also ich habe auch gedacht, okay, das wird sehr solide Bus parkt. Und dann schauen wir mal. Ich hätte mir also auch so von wegen keine Vorstellung, wie man dann halt mit dem Personal offensiv da irgendwie was hinkriegen will.
Naja, aber eine Chance kriegt man ja immer und man kann ja nochmal wechseln. Immer. Also so war halt auch tatsächlich meine Idee, so man hat einen Nimjetsch auf der Bank und das steht halt irgendwie nach 70 Minuten 0-0 und dann mal schauen. So, aber es kam ja anders.
Aber es war ein Tannenbaum, ne?
Ja.
Der da stand. Also beim Kicker hat man es, glaube ich, nach wie vor falsch.
Aber da ist es ja auch wirklich immer falsch. Ich würde fast sogar sagen, also zumindest am Anfang habe ich es mir aufgeschrieben, also mit Tannenbaum meinst du quasi eine Viererkette, dann 3, ja. Dann 2, dann 1. Ich würde fast sogar sagen, dass es häufiger auch zu so einer Art, also zu einem einer Viererkette und dann Giovanni Haag eben alleine davor und Haier und Zimmermann dann eben deutlich weiter vorne. Ja. Also so ein 4-1-2-3. So dann Johannesson, Van Brederode und Kovnatski irgendwie ein bisschen zentraler in vorderster Front. Und naja, im Spielaufbau von hinten hat sich Haag ja dann immer in die Innenverteidigung fallen lassen. Und das hat dazu geführt, dass eben die Außen, vor allem ja Nicolas Gavory, extrem hoch geschoben ist. Also sehr, sehr hoch stand das ganze Spiel über. Und das war erstmal so die Anlage mit dem Ball, wo man, glaube ich, versuchen wollte, eben diese hohen Außen schnell anspielen zu können, indem man eben mit Haier und Simbo jeweils als Gegenparts auf rechts und links, beziehungsweise links und rechts in dem Fall, eben doch auf den Flügeln schnell Überzahlsituationen herstellen kann, um dann weiter an die Grundlinie zu kommen oder weiter in aussichtsreiche Flankenpositionen und von da den Ball eben rein zu flanken.
Ja, so habe ich es ja auch gesehen. Also ich glaube, Haier hat schon 8er gespielt. Fast.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ne, der hat auf jeden Fall Achter gespielt. Fand ich nämlich auch. Und unser Freund Christian, HSV-Fan, der hat ja gesagt, dass das seine besten Spiele waren.
Ja. Als Achter am HSV. Gut. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Boah, da könnte man jetzt aber drüber streiten. Also, ich fand den ja nicht so schlecht.
Ich fand den nämlich auch nicht so schlecht. Also, der hat ja bei Kicker eine 5 gekriegt. Bei Huskord ist er halt auch, glaube ich, der schlechteste Spieler. Und ich fand den halt tatsächlich dafür auch hier.
Gegen den Ball fand ich ihn auch gut.
Ja, und mit dem Ball hatte der halt eine undankbare Aufgabe.
Ja. Was meinst du jetzt genau mit undankbarer Aufgabe?
Ja, er musste was machen.
Ja, genau, er musste was machen. Aber das hat er halt auch wieder mal so nicht schlecht gelöst, ja. Nicht so gut, wie man sich das halt wünschen würde. Er war halt der linke Achter neben sich halt Gavory.
Ja, also Gavory war schuld.
Nee, aber das insgesamt passt das nicht so richtig.
Ja, das stimmt.
Und im Gegensatz zu das Absurde ist ja, die eigentliche Aufstellung war ja im Offensiv halt dann halt Siebert sichert als einziger ab und Hoffmann schiebt rechts auch noch mit rein quasi. Ja. Ne? Und das, was du eben meintest mit von wegen auf der rechten Seite mit Oberdorf irgendwie Überzahlsituation zu schaffen. Die Taktik der Fortuna war ja quasi in der gesamten rechten Hälfte Überzahlsituationen zu schaffen, indem man halt Hoffmann halt wahnsinnig hoch reinschiebt. Und ich glaube, das war dann halt auch, also was sich Tune dabei gedacht hat, da kommen wir vielleicht gleich, ne? Aber das war natürlich insofern halt ein Mittel, um halt offensive Situationen herzustellen, nicht halt durch offensive Spieler, die halt dir was reißen können. Hast du natürlich auch mit Kovnatski, Johannes und von Brederode, die können natürlich auch was, aber indem du halt einfach massiv Überzahlsituationen herstellst. Und das ist sogar ein Stück weit aufgegangen, wenn man sich nur die offensive Seite dieser ganzen Medaille anguckt. Die defensive Situation, die sich damit einherkommt, die werden wir jetzt auch noch besprechen müssen. Ne?
Ja, aber also ich möchte zu deiner Analyse kurz die 43. Minute hervorheben, wo Zimbo halt Hoffmann steil in den Strafraum schickt. Also das ist einfach exemplarisch dafür, was mit Hoffmann in diesem Spiel gemacht wurde. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es auch selber gemacht, ich weiß es nicht.
Das war so ein schlimmes Opfer, was ihm da angetan wurde quasi.
Ja. Und natürlich im Umkehrschluss hat das halt bedeutet, dass man hinten teilweise komplett blank stand. Und das hat sich ja dann auch mehrfach gerecht.
Und worüber jetzt muss man jetzt sich noch ja nicht überlegen. So richtig gesprochen haben, ist ja das, was eigentlich am allerauffälligsten war, auch schon in den ersten paar Minuten, ist, wie unfassbar hoch Fortuna gepresst hat. Also ich finde da exemplarisch wirklich Gavory am allerkrassesten, der ja wirklich die Nürnberger beim Spielaufbau am eigenen 16er, also am Nürnberger 16er angelaufen hat, was ja wirklich schon irgendwie völlig absurd war. Also das hat er ja das ganze Spiel lang auch gemacht. Da kommen wir vielleicht später noch zu, wenn es um eine Aussage von Daniel Thune geht. Also es war ja wirklich schon sehr, sehr beeindruckend, beziehungsweise vor allem überraschend auch, wie hoch die Fortuna wirklich durchgängig die Nürnberger angegangen ist. Und auch das muss man ja sagen, hat ja schon die Nürnberger auch in gewisser Weise beeindruckt. So, das war ja schon auch was sie gestresst hat.
Ja, definitiv. Aber leider steht es halt nach 19 Minuten 1-0. Bis dahin hat das durchaus
Nürnberg... Sah das ganz gut aus.
Ja.
Naja, es gab ja vorher sogar auch schon einen. Ah nee, der war hinterher, ne? Stimmt. Nee.
Aber was ich mir halt gedacht habe in diesem, also ich glaube, wir müssen über dieses, was sich Daniel Thune dabei gedacht hat, jetzt schon reden. Und nicht erst im Nachhinein, weil das ist ja die Frage, ne? Also es war ja nicht nur Gavory, sondern auch Oberdorf, wie gesagt, der halt sehr hoch steht. Insgesamt Hoffmann hoch reinschieben. Die Rolle von Haier überraschend offensiv und eben nicht, wie man sich das vielleicht vorher gedacht hatte. Alle, mehr oder weniger, ja. Außer eben Haag, der sich fallen lässt, und halt Jamil Siebert und Kastenmeier. Also anstatt mit drei.
Der auch teilweise relativ hoch steht.
Ja, richtig. Ja, aber halt noch in so einer Verteidigungslinie.
Hat noch nicht
das Mann gegeben. Statt mit drei Offensiven, also man hat quasi den maximal offensivsten Fußball gespielt mit nur drei Offensiven, indem man quasi nur mit drei Spielern defensiv spielt und alle anderen irgendwie offensive Rollen da zugedacht hat. Und was ich mir dann gedacht habe, darauf wollte ich zur Rechnung kommen, gehen wir mal davon aus, dass Teile davon zumindest Spielplan waren. Ja, nicht alles vielleicht, aber Teile davon. Dann wäre dieses Spiel einfach gemalt gewesen für einen gesunden, fitten und spielstarken Marcel Sobotka. Wenn der für Haier gespielt hätte, wo er halt mit seinem Blick für Räume Sachen hätte zulaufen und auflaufen können.
Hätte der die Konter auch unterbunden.
Ja, also es wäre zumindest, also ja. ich
wäre mit Gelb-Rot zwar runtergegangen, aber
naja, aber es war ja auch gerade im Mittelfeld sehr agil, ne? Also gerade was Johannesson gemacht hat von Brederode, Zimmermann, da war halt schon echt viel, viel los. Und das hat man ja auch wirklich, wirklich lange nicht gesehen von der Fortuna. Das hat man in einem Spiel so viel los ist. Das war das, glaube ich, das war das überraschendste Daniel-Tune-Spiel, das ich jemals gesehen habe. Weil nichts davon konnte man rechnen. Es gibt auch keine Blaupause für das, was wir gesehen haben unter Daniel Tune. Und dann ist halt die Frage, wollte Tune das so? Ja, und Tune sagt ja jetzt, nein.
Ja, was soll er auch anders
sagen? Er sagt nicht nein. Er sagt, wir wollten das situativ so, aber nicht die ganze Zeit. Und da hätten sich die Spieler quasi von den Vibes quasi mittragen lassen vom Hype und hätten das dann vielleicht ein bisschen übertrieben.
Also das
ist doch die
Stimmung auf den Rängen quasi als Nachteil.
Ja. Aber das ist doch auch, das zieht sich doch auch durch. Also dass Daniel Tune da halt...
Ja, dass seine Anweisungen nicht so...
Dass er das halt quasi immer... Und am Ende muss man sagen, jo... Aber das wirft doch die Frage nach deinem Ingame-Coaching ganz stark auf. Wenn du nach 10 Minuten, muss dir doch auffallen, dass da irgendwas nicht passiert. Wenn André Hoffmann das fünfte Mal, das fünfte Mal irgendwie im gegnerischen Fünfer anläuft, ja, dann muss dir doch irgendwie was auffallen. Und das ist schon.
Wenn du das nicht willst.
Ja, genau. Und dann musst du halt irgendwie was verändern können. Und warum kannst du das nicht? Ich gebe zu, vielleicht ist es auch manchmal schwierig und vielleicht so Vibes und so weiter und so fort, aber
naja. Aber genau das habe ich auch gedacht bei dieser Aussage, dass das ja dann nicht, also lange nicht korrigiert wurde, beziehungsweise ja eigentlich gar nicht, weil dann lag man ja irgendwann schon so weit hinten, dass man auch aus allen Rohren
Feuer aufmachen.
Ja, genau. Dann haben sie hinten aufgemacht. Ach nee, dann kam gar nichts mehr.
Aber man muss halt schon auch sagen, bevor dann Nürnberg da 1-0 in Führung geht, worauf wir vielleicht gleich nochmal genauer eingehen, was da passiert ist, sah das ja echt nicht so schlecht aus, ne? Also die hatten halt diesen Schuss nach 20 Sekunden und danach hatte Fortuna durchaus Feldvorteile, wobei man jetzt ja auch keine richtigen Chancen erarbeitet hat.
Diese Chance da für Johannesson, ne?
Ja.
Das war schon auch so von Brederode.
Es sah natürlich trotzdem nach Harakiri aus, weil man gedacht hat, wow, wie hoch pressen die? Aber es hat ja einfach bis zum 0-1, also es waren ja nicht irgendwie fünf Chancen vorher, wo einer blank auf Kastenmeier gegangen ist, noch gerade funktioniert, aber es war natürlich, ja klar, vielleicht kann man da früher reagieren. Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil wir gerade drüber gesprochen haben, wie vielleicht dann auch die Kulisse, die irgendwie auch super war bis zu dem Moment und auch vielleicht auch noch weiter, da eine Rolle spielt. Ich finde es so sinnbildlich, wie in der 13. Minute Arc irgendwie da so ein Abstoß rausholt und das feiert halt als wäre man gerade aufgestiegen, so ungefähr. Also nicht ganz, aber als hätte man das 1-0 gemacht. Also das zeigt ja auch irgendwie, wie die Mannschaft an dem Tag irgendwie gepolt war. So. Ich habe im Nachhinein auch gedacht, durch die Steilvorlagen der Konkurrenz, man war sich, glaube ich, durchaus bewusst, dass an dem Abend man vielleicht einen wichtigen Schritt doch noch Richtung Relegation machen kann. Und hat sich dann auch irgendwie vom Publikum vielleicht dazu anstacheln lassen, viel zu optimistisch den ganzen Plan anzugehen.
Sind zu viel zu geben.
Ja.
Ja, das kann sein.
Natürlich sein.
Ja. Aber ich glaube halt.
Trotzdem muss er natürlich tunen auf die Bremse.
Ja, drücken. Eben. Genau, das ist halt die Aufgabe halt auch des Trainers.
Ja.
Und ich wüsste wirklich gerne, also ich habe jetzt mehrfach André Hoffmann da benannt und du hattest das ja auch nochmal, der 43. Minute, dieses Ding. Es war halt einfach, also
Wahnsinn.
Ne, war komplett ungewöhnlich, sagen wir mal so. Und da ist halt die Frage, nimmt er dann ja auch zur Halbzeit raus? Ist das halt, weil André Hoffmann dann einfach Dinge getan hat, die Daniel Thun nicht so wollte? Hat er sie zu viel gemacht? Also welche Aufgabe hat er ihm vorher gegeben? Und wie wurde diese dann umgesetzt? Ja.
Ich würde schon noch, also wahrscheinlich, wenn wir jetzt schon, wir springen ja jetzt gerade wild chronologisch hin und her.
Ja,
ist okay. Der war ja dann auch gelb vorbelastet. Und wenn man gesehen hat, wie diese Nürnberger Tempogegenstöße liefen, wollte man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt jemanden haben, wo man dann sagt, okay, du stellst dich hier als Konterabsicherung hin, du darfst aber nicht deine Arme benutzen und musst gucken, dass du faire Zweikämpfe, ach ja, du bist übrigens viel langsamer als alle anderen. So, also.
Ja. Aber das ist jetzt so ein bisschen diese Daniel Thun-Sache. Das, was ich noch sagen wollte, warum es gut aussah, das lag ja nicht an den vielen Torchancen, wie er schon gesagt hat, aber eben weil man so viele Körper da in den Mittelfeld geschoben hatte, gab es einen ansehnlicheren Spielaufbau, als man das gewohnt ist von der Fortuna. Also da konnte man immer irgendwie mit anspielen, konnte da Pässe spielen, hat ja wahnsinnig viele Pässe gespielt und hat auch immer wen gefunden. Es war sehr beweglich, die sind sehr, sehr viel gelaufen insgesamt. Man hat der Mannschaft angemerkt, und da ist die ARK-Situation eben auch beispielhaft, dass sie halt hoch motiviert war. Ja. Dass die bereit waren, an diesem Tag einfach wirklich dreimal so viel zu laufen wie der Gegner.
Ja.
Und da kommen wir vielleicht auch so langsam zu den Gegentoren.
Genau.
Ja,
umso bitterer ist das.
Es war nämlich eigentlich, du hast halt auch eigentlich eine sehr, sehr hohe Passqualität. So, ne? Also die Pässe kommen ja, die haben ja wirklich alle überragende Passquoten auch. So, das heißt, es kommen ja auch ungewöhnlich viele Pässe an. Was, glaube ich, auch für ein hohes Grad an Konzentration spricht. Und naja, dann gibt es eben einen Ballverlust vor diesem 1-0, wo es dann sehr, sehr schnell geht, der auch wirklich Richtung komplett unnötig ist. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, ist das eben David Kownacki, der da den Ball verliert. Und dann gibt es ja im Prinzip keine wirkliche Absicherung mehr. Was krass ist, wenn man am gegnerischen 16er den Ball verliert, dass dann mit drei Pässen eigentlich alle anderen Fortunen, die hinterm Ball sind, ausgespielt sind, schon
viel. Nee, den haben die am Mittelkreis verloren, den Ball zum 1-0.
Ja. Ist am Mittelkreis. Aber
das ist, okay, dann habe ich die Tore verwechselt.
Ja.
Ja, entschuldige.
Trotzdem ist es so, dass es da wenig Absicherung gibt, wobei man sich fragen muss, ob Siebert da nicht konsequenter auf seinen Gegenspieler gehen kann. Ich glaube, er hat dann so ein bisschen die Sorge, dass Haya da nicht mitkommt mit dem Spieler von Nürnberg. Ich weiß gerade nicht, wer es ist, der da in den Strafraum einläuft. Auf jeden Fall.
Herr Siebert, so habe ich das gesehen. Das ist mir so voll aufgefallen, wie Siebert da aussah. Ja. Das sah schon nach Tor aus, so wie Siebert da quasi zurückläuft. Ja. Ich glaube, er will ihm die rechte Seite anbieten, weil er halt weiß, dass der halt mit links ab, und deshalb bietet er ihm die rechte Seite an. Darauf lässt er sich nicht ein. Und das Problem ist dann aber, wenn du das halt anbietest, dann musst du ja innen so stark und konsequent verteidigen können, um dann den Schuss zu verhindern. Ja. Und das gelingt ihm nicht. Dann kommt der Schuss abgewehrt und dann ist Antist da ganz alleine und macht das Tor. Aber ja, also Siebert sieht schon quasi nach Gegentor aus, wie er da verteidigt. Und er macht, glaube ich, Gedanken, also von der Überlegung macht er das Richtige. Auch wenn der Weg rechts vorbei, also rechts auch sehr offen war, weil nämlich alles links aufgerückt war. Ne? Gavory war bei Ballverlust auch viel zu hoch. Und dieser Ballverlust von Kovnatski ist halt, der muss nicht sein, er steht halt aber schon gegen drei Nürnberger und die machen es dann auch ganz gut. Also der Pass dann auf Justwan ist schon auch ein guter und richtiger. Und aber zu diesem Zeitpunkt, eben weil man das, was wir beschrieben haben, ja sah, irgendwie sich reinhängt. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, beim Fernsehen eben wegen des immer so ein bisschen irgendwie kleineren Sichtfeldes, das man hat. Man sieht ja nie das Ganze. man erahnt vielleicht, dass die Fortuna wahnsinnig hoch steht, aber man kann es auch leichter ignorieren, als wenn man im Stadion ist. Und deswegen war ich eigentlich sehr angetan von diesen Versuchen, eben wie man da drauf geht, wie man vorne spielt, wie viel Überzahlen man da herstellt und so weiter und so fort. Und dachte, vielleicht entwickelt sich daraus was, das halt zu Torchancen führt und dann auch zu Toren. Aber natürlich hätte man eigentlich zu diesem Zeitpunkt auch schon ahnen können.
Dass Nürnberg
irgendwann nach hinten losgeht.
Ja. Dass Nürnberg im Prinzip das macht, was die Fortuna in den letzten Spielen so stark gemacht hat. Nämlich extrem viel aushalten, größt Chancen verhindern und dann eben eiskalt selber zuschlagen.
Ja, und das Kontern, das können die auch schon echt gut, ne? Also das ist auch besser
als
die
Fortuna, würde ich sagen.
Ja, ja, ja. Also das auch kurz vorher gab es ja schon den, wo Eier, der Haier den abgrätscht, ne?
Der Hexer. Übrigens muss ich das auch noch kurz einstreuen, während ich im Stadion stehe und immer in meinen Notizen im Handy schreibe, gibt es eben Haier, der dann immer vom Autokorrekt der Hexer genannt wird und Zimbo, der vom Autokorrekt der Zombie genannt wird. Das heißt, ich habe immer in einem Satz sogar Hexer und Zombie überladen geschrieben. Das kann ich dann hinterher immer erst entziffern. Sehr schön hinterher meine Notizen zu lesen. Also der Hexer grätscht da unfassbar gut ab.
Ja. Also letztlich, Julian Justwan hat seine 19 Tore, die er erzielt hat, 15 mit links gemacht. Ja, trotzdem ist das natürlich solide, dass Siebert ihn da probiert, auf die andere Seite zu.
Und ich sehe gerade, dass ich habe da ein bisschen was verdreht, diese Haier-Grätsche kommt viel später erst. Aber das ist der Nachteil, wenn man quasi geistig schon aus der Chronologie ausgestiegen ist, weil man über das große Ganze gesprochen hat.
Genau. Die Frage ist ja auch, warum Antist als erstes den Abpraller bekommt. Da kann natürlich auch noch jemand stehen
das und das ist ein bisschen problematisch. Ja, genau. Der wird nämlich ein bisschen aus dem Auge gelassen da. Ich glaube, es ist von Oberdorf, der zwar eigentlich, der kommt dann rangeeilt, während der Konter läuft und verzögert dann aber und guckt Richtung Ball
ganz
und
genau.
Sieht seinen Gegenspieler nicht mehr.
Der schade, Riecher ist auf Seite des Torschützen.
Ja.
Gut, es steht 0-1 und erstmal ist die Fortuna weiter am Drücker.
Ja, die kann aus ihrer Haut halt nicht raus, ne?
Meinst einmal die Richtung eingeschlagen? Ich meine, letztlich ist ja auch einfach die Frage, was man sonst machen soll. Also ich meine, man liegt ja 0-1 zurück. Man kann ja nicht in dem Moment auf erstmal solide stehen, umschalten.
Eben.
Ja.
Das bringt mich zu einem Thema, das mir positiv aufgefallen ist.
Ja.
Die Einwürfe. Wir hatten es letzte Woche.
Hast du recht, ja.
Das war furchtbar letzte Woche. Und das Spiel gegen Nürnberg war sehr gut.
Ja.
Also sehr viele Szenen aus Einwürfen entstanden, insgesamt Standardsituationen, Stärke, wir kommen später noch dazu. Ich würde sagen, beim Passspiel und Einwurftraining haben alle gut aufgepasst.
Ja, die Frage ist ja auch, was geben wir der Mannschaft jetzt an Trainingsplan für die nächste Woche mit? Weil das wird ja jetzt gerade gehört.
Ja, leider müssen wir schon jetzt sagen, es gibt keine Gegnervorschau, weil Lou ja relativ kurzfristig ausgeschieden ist. Deswegen können wir jetzt zumindest keine spezifischen aufs Braunschweig-Spiel zugeschnittene Anweisungen noch fürs Training. Aber uns fällt sicherlich was ein.
Ja, Kontraabsicherung. Aber das ist mir positiv aufgefallen in dieser Phase, dass man da eben insgesamt in den Einwürfen gut war. Das muss man ja auch mal, wenn man halt kritisiert, muss man ja auch loben. Und wir werden jetzt in den nächsten Minuten nicht mehr so viel loben. Es gibt dann aber natürlich immer. Situationen der Fortuna, wo man Sachen kreiert. Man macht halt eben genau da weiter, wie Tim das sagte, wie es weitergeht. Und trotzdem sieht man ja auch in dieser Phase schon, dass es Vogelwild hinten auch genauso weitergeht oder sogar noch schlimmer wird, weil der Club aus Nürnberg ist dem 2:0 ja durchaus auch nah.
Ja, richtig. Manchmal müssen so Notgrätschen, à la Sobotka. Haier hat da nochmal eine ganz, ganz gute Grätsche. Hallo, Kicker. Trotzdem, also die Chancen, die sich Fortuna erspielt, und die haben ja auch mehr vom Spiel, die sind ja auch nie irgendwie hochklassig. Also man kommt ja auch nicht auf irgendwelche hohen Expected Goals-Werte in dieser ersten Halbzeit, sondern die hochklassigen Chancen kommen dann eigentlich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Tatsächlich ist Nürnberg nicht nach 45 Minuten in der Kabine, während das bei der Fortuna den Anschein hat. Es gibt schon in der ersten Nachspielminute der Nachspielzeit eine Anspiel auf den Antist wieder, der tatsächlich zu ungenau kommt und dann kurz darauf, als wäre das nicht Warnung genug gewesen, geht man halt mit diesem 0:2, also es ist wirklich natürlich der absolut dämlichste Zeitpunkt. Okay, klar, direkt nach der Pause wäre noch dämlicher vielleicht gewesen, aber man geht dann mit einem 0:2 in die Pause und wieder nach einem Abspielfehler von David Kownacki, das muss man jetzt leider auch sagen.
Das ist die Situation am eigenen 16er, oder?
Genau.
Ja, am gegnerischen 16er.
Ja, genau, am gegnerischen 16er. Ja.
Also das Spiel ist fast in der Pause. Also ich meine, man steht so hoch aufgerückt.
Ich würde halt noch nicht mal sagen, das Spiel ist fast in der Pause, sondern es ist doch nach einer eigenen Standardsituation. Man ist irgendwie nochmal am Drücker eigentlich sogar. Und statt dass man diese Situation, weil die Flanken und so, die ja immer reinkommen, strahlen ja durchaus was an Gefahr aus.
Ja, aber also
alles nicht scharf ist.
Und unabhängig davon muss man halt einfach sehen, dass in dieser Situation, wo Kownacki diesen Fehlpass spielt, stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fortuna-Spieler direkt im Umfeld des Nürnberger Strafraums. Ist natürlich tödlich, wenn man dann da einen Fehlpass spielt. Und ich verstehe natürlich irgendwie, dass man mit aller Macht nach so einem Standard nochmal probiert, was zu machen, aber dass man da überhaupt gar keine Konterabsicherung stehen lässt, das ist absolut naiv gewesen, das 0:2. Und da muss man sich wirklich an die eigene Nase fassen, dass man da mit 0-2 in die Pause geht.
Das ist halt ein Gegentor, das du in der 94. Minute kassierst.
Richtig, ganz genau.
Und das ist schon echt crazy. Also, es ist ja fast schon so ein Eishockey-Empty-Net-Goal. So
ja, Also nur, ich glaube, Arc ist der Einzige, der da noch hinten ist.
Ne? Ja. Arc und halt Kastenmeier. Ja. Weil halt die Großen sind natürlich vorne drin, um Kopfballtore zu erzielen. Und wir haben ja festgestellt, dass, obwohl Arc natürlich auch einer der Großen ist, wie wir vor einigen Folgen festgestellt haben, oder zumindest nicht so klein wie wir dachten, muss er da trotzdem die Konterabsicherung machen. Alleine. Mit Kastenmeier halt zusammen.
Das war halt schon extrem dämlich, dieses Gegentor. Und wenn man weiß, wie das Spiel weitergelaufen ist und die Abstände in der zweiten Liga sieht, oh, also wirklich, das wurmt mich noch heute. Jetzt ist auch erst 2 Tage her, aber ja, es wurmt mich.
Kannst du nicht locker lassen. Ja, was ich mir halt, naja, situativ dachte ich, klar, es war halt so, okay, die Fortuna sollte jetzt auch nicht völlig untergehen. Das war durchaus auch ein Gedanke, den ich hatte, ne? Wenn das so weitergeht, was willst du denn da machen? Weil da irgendwie defensiv wirklich wenig zu sehen war und Nürnberg sich ja eher an die Nase packen musste und dass sie nicht schon 3-0 führen oder 4-0 in dieser Situation, ne?
Ja, also mich hat da echt beruhigt, dass ich das ja nicht im Stadion gesehen habe, sondern der Reporter immer darauf verwiesen hat, dass Nürnberg auch durchaus es selten hinbekommen hat, in dieser Saison 2 gleich gute Halbzeiten zu spielen. Das hat mich da schon echt beruhigt.
Ja, wobei... Moritz?
Nee, wenn wir dann irgendwann zur Halbzeit kommen, wollte ich noch ganz kurz einstreuen. Ja. Was zur Vorbereitung vielleicht nicht ganz gleich gut, aber doch auch beachtlich die jeweiligen Pyro-Shows, die da in beiden Kurven abgebrannt wurden. Also da war ja ordentlich Feuerwerk. Ich weiß nicht, wie das aus Düsseldorfer Sicht hatte man so Feuerwerkkanonen, die man halt auch, also das sind wirklich sehr große Dinger, die da hingestellt haben. Und Nürnberg hat aber ja auch, also ich habe nicht genau alle Motive erkannt, aber die hatten ja auch eine schicke Choreo und sehr schönes Geglitzer und so. Deswegen war auch von Anfang an irgendwie ziemlich gute Stimmung. So, es war jetzt nicht von Anfang an überragend, aber es war doch irgendwie, alle waren heiß drauf und da wurde wirklich einiges abgefackelt. Das habe ich auch lange nicht so in der Form zu Hause erlebt. Das war ganz schön krass.
Das sah man im Fernseher auch. Muss man sagen. Was man im Fernseher nicht sah, was Daniel Thune mit der Mannschaft besprach in der Kabine. Er hat ja wohl sowas gesagt, von wegen, wollen wir uns hier, was hat er gesagt in der Kabine, weiß man das?
Wollen wir jetzt hier schon aufgeben oder irgendwie
ja,
so.
Ne? Genau, ja.
Sollen wir uns hier ergeben?
Ja. Und dann hat die Mannschaft gesagt, mal gucken.
Erstmal machen wir so weiter.
Gib uns noch 15 Minuten Trainer.
Ja. Wir denken nach dem 0-3 nochmal drüber nach, was du uns in der Pause gesagt hast.
Ja, also auf jeden Fall macht er ja was, ne? Er nimmt Hoffmann raus, darüber haben wir schon gesprochen, und Appelkamp bringt er rein. Ja. Was ja irgendwie auch absurd ist, so, wenn man sich überlegt, wie offensiv die Fortuna gespielt hat, dass der nicht von Anfang an spielt. Hm. Also, wenn du schon so einen Plan, also das spricht dafür, dass es diesen Plan nicht gab, weil das sonst macht es ja keinen Sinn. Also diese ganzen Haier macht irgendwie nicht ganz so geil, gute Sachen offensiv. Wie gesagt, er war besser, als der Kicker es macht. Okay.
Aber es geht halt erstmal nicht besser weiter. Also trotz des Wechsels. So.
Nö.
Ich sehe da erstmal
in den... Das passiert ja erstmal relativ wenig, ne? Man
genau.
ist weiterhin mehr genau. im Ballbesitz und
aber so ist weiterhin Aufräumen ist da nicht zu sehen, irgendwie.
Nee, also genau, nee, es ist sogar, Entschuldigung, man ist nämlich, das ist sogar eine Phase, in der man Entschuldigung, falsch gelesen, in der man eben nicht mehr Ballbesitz hat. Man hat ja die ganze Zeit eigentlich eine ziemlich gute Ballbesitzstatistik und ist dann in diesen 15 Minuten bis zum Gegentor, hat man sogar nur 45% ja. Ballbesitz. Das heißt, da zieht man sich tatsächlich eher noch weiter
richtig.
Etwas zurück und weiß nicht genau, was man
also machen man soll. Spielt halt so, wie Daniel Thun das wahrscheinlich am Anfang des Spiels gerne gesehen hätte. Aber ich habe mir dann tatsächlich bevor Wahn zum 3:0 trifft, aufgeschrieben, die Luft ist raus. Genau eine Minute vorher in der 60. habe ich das schon aufgeschrieben, weil halt einfach nach vorne viel zu wenig kam und irgendwie nicht der Schalter umgelegt wurde und man gesehen hat, jetzt sind nur noch 30 Minuten und der Wechsel liegt jetzt 15 Minuten zurück. Ich sehe da irgendwie keine Änderung. Habe ich mir genau dann aufgeschrieben, die Luft ist raus und dann kommt das 3:0. Da muss ich jetzt gar nichts mehr ergänzen. Und ich muss sagen, da hat, glaube ich, auch dann niemand mehr irgendeinen Pfifferling auf die Fortuna gesetzt nach dem 0:3.
Er war schon ein bisschen schlecht, die Stimmung dann, ja.
ein bisschen schlecht.
Ja. Auch, naja, außer auch, vielleicht.
Also ich meine, das ist ja auch. Es ist okay. Also es ist insgesamt vom Spielverlauf jetzt nicht ganz schrecklich, dass es da 0:3 steht. Aber also das ist ja auch ja, wirklich also unglücklich, wie dieses Tor fällt. Also während das 0:2 im Prinzip ja hanebüchen dumm war, ist das 0:3 ja, dass diese Grätsche da genau just waren vor die Füße fällt. Also, das kann ja auch anders laufen.
Nee, also das ist halt auch ein krasser Fehler von Siebert. Der Ball von Appelkamp, den er in der Mitte spielt, den Siebert dann halt einfach neben sich herlaufen lässt, den anzunehmen und den weiter zu verarbeiten. Das ist ja der ausschlaggebende Ballverlust, ne? Und dann.
Aber man hätte es ja noch, also ich meine, es ist ja nicht so, dass Nürnberg die 15 Minuten auf das 3:0 gedrängt hätte, sondern es ist ja wirklich langweilige 15 Minuten nach der Pause, wo man dann halt irgendwann denkt, okay, die Zeit läuft so runter, es passiert nichts mehr. Und dass dann aus der ersten gefährlichen Situation, die Nürnberg hat, auch direkt das 0:3 resultiert, dann habe ich mir schon gedacht, ja, das ist jetzt halt auch ein Abend, da kommt jetzt alles zusammen. Erst ist man zu blöd und dann mit der ersten gefährlichen Situation, die Nürnberg hier kreiert, ist der Deckel drauf, so. Das meinte ich. So vom Spielverlauf also hat sich das nicht angedeutet, das 3:0.
Ja, nee. Aber was sich ja fortführt, ist eben genau das, was ja in den ersten beiden Fällen auch jeweils zum Gegentor gezeigt hat, dass Nürnberg da einfach sehr, sehr auf Zack ist. Und Siebert kriegt irgendwie nicht mit, dass da von der Mittellinie aus, dass er da angelaufen wird mit so einem total wahnsinnigen Sprint, von dem Nürnberger Spieler, das kriegt er einfach nicht mit und Nürnberg ist aber komplett auf Zack so, ne? Der geht einfach drauf, erobert diesen Ball und der Rest reagiert halt total schnell. So, und es ist halt einfach auch gut gespielt und genau auf diese Gelegenheiten gelauert und das hat Nürnberg ja wirklich die ganze Halbzeit gemacht. Das heißt, das war irgendwie schon, also die ganze Zeit bis dahin, bis zum 3:0 ja durchgängig gemacht. Und das war ja genau das, wie sie der Fortuna eben den Zahn gezogen haben, wirklich darauf zu lauern, wenn eine Lücke da ist, dann, wenn ein Fehler passiert, dann spielen wir da blitzschnell aus. Und ja, innerhalb von Sekunden wird umgestellt und wird sich in die Räume bewegt, die frei sind. Und die Fortuna braucht länger, um sich zu orientieren. Das ist schon sehr gut bis dahin.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch tatsächlich höchsten Respekt vor, das ist eine total blutjunge Truppe. Also Nürnberg hat schon gezeigt, was da vielleicht mal draus werden kann. Trotzdem haben sie ja jetzt nicht irgendwie Fortuna in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit am Rande des 0:3 gehabt, sondern es war einfach die ersten 15 Minuten irgendwie gar nichts los, fand ich.
Ich glaube, mein Punkt war einfach, das hatten sie in der ersten Halbzeit ja auch nicht, bis auf die zwei Situationen oder drei,
Okay.
in denen sie es hatten. So.
Ja,
das
stimmt.
Ja, aber
Ja.
das war,
So, lass
das
mal
war schon besser
weitergehen.
in der ersten Halbzeit, was sie da gespielt haben.
Ja.
Dann kommt der Wechsel, dann wechselt Tune quasi das Unentschieden ein.
Nachdem er ja schon, also er hat ja schon, genau, Cheka Azarkan für André Hoffmann gebracht, dann wird, ja.
Ja, Joa für Haier und Dani Schmidt für David Kovnatski, der vielleicht auch nicht topfit war, die
Nein,
Route da.
genau, das muss man dazu sagen. Genau, das
Oder?
war dann von Lou ein guter Einwand, weil ja zweimal Kovnatski eben diese Bälle vertändelt hatte vor den Gegentoren. Wahrscheinlich war der ziemlich vollgepumpt mit Schmerzmitteln und so weiter, weil es ja sehr knapp war, ob er spielen konnte mit seinen Adduktorenproblemen. Vielleicht ist jemand dann auch einfach nicht so ganz auf der Höhe.
Ja, und dann lässt sich das Rest des Spiels eigentlich relativ kurz erzählen. Es gab Standards für die Fortuna, die Fortuna einfach genutzt hat. So. Ist auch schon mal ein Vorteil. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Fortuna keine einzige Ecke produziert hat.
Genau.
Das
Ja,
hat man gegen Nürnberg halt anders gemacht und die waren dann halt auch gut ausgespielt. Ich fand ehrlicherweise dieses 3-1 einfach. Davon, wie das entstanden ist, ja, durch dieses, man kann jetzt nicht jeden einzelnen Fortun da aufzählen, der da quasi einmal aufs Tor geschossen hat, bevor das Tor gefallen ist, aber man ist dran geblieben bei jeder Einzelnen, man hat immer weiter draufgehalten und wie dann am Ende Oberdorf den Ball dann quasi auch nochmal reinbringt und dann schon den Ball einköpft, das war einfach gut und das passte zu dem Auftreten der Mannschaft an diesem Tag, weil über das Auftreten, das oh, ist ja bisher hoffentlich so rübergekommen, kann man sich nicht beklagen.
nein, nein.
Ja, also der Einsatz war da, der Wille war da und dran zu bleiben war da. Dieses 3-1 zu machen, das sieht man in dieser Situation, dafür steht diese Situation eben. Man bleibt dran und irgendwie geht das Ding dann rein.
Ja, also exemplarisch dafür steht halt dieser eingegrätschte Flankenball
Genau.
von Oberdorf, ne? Also das ist ja, mehr dranbleiben geht nicht mehr.
Ja, Sir, man heißt Dani Schmidt und macht nach dem 1-3 direkt das 2-3 mehr oder weniger. Das ist
Ja,
auch
noch
noch
ganz
eine
kurz.
Frage. Ja.
Ja. Ja, was eben auch, also man hat schon auch im Stadion, ich meine, wie gesagt, es war nicht überragend, aber man hat schon auch im Stadion die ganze Zeit gemerkt, so man honoriert schon auch, dass diese Truppe da gerade ziemlich alles versucht und eben trotzdem plötzlich 3-0 hinten liegt. Und dann fällt eben dieses 3-1 und ab da ist halt komplette Ausrastung. So, ne? Also es ist halt wirklich mit diesem 3-1 schon, hat wirklich einfach auch das ganze Stadion dran geglaubt. Und dann fällt ja einfach 2 Minuten später oder 3 Minuten später der nächste Treffer. Also da war ja eine Einheit zwischen Mannschaft und Stadion zu spüren.
Na, ja,
Siebert.
was mich freut, ist tatsächlich, dass der Kopfball an den Pfosten vorher ja von Jamil Siebert kommt, der ja insgesamt, wir haben es vor dem 0:3 auch thematisiert, ja auch ein eher durchwachsenes Spiel gemacht hat und da jetzt einfach nochmal seine Aktien mit im Spiel hatte.
Ja.
Und dass Dani Schmidt da reagiert und das sein 5. Saisontor macht, da habe ich in dem Moment gedacht, schon, ich muss euch heute mal fragen, wer hätte vor der Saison von euch, ja, sagen wir mal, 10 € darauf gesetzt, dass Dani Schmidt 5 oder mehr Saisontore macht? Also ich finde es schon, klar, der Ball fällt ihm vor die Füße, aber ich hätte das, also den als zwischen den der ersten und zweiten Mannschaft pendelnd gesehen vor der Saison. Und jetzt hat er halt 5 Saisontore und das waren auch alles keine unwichtigen Tore. So.
Also ich glaube, wenn mir das jemand vor der Saison gesagt hätte, nicht, wenn ich hätte wetten müssen, dann hätte ich gesagt, dann ist entweder die Saison der Fortuna unfassbar gut gelaufen oder es ist etwas sehr, sehr
Oder
schief
nicht
gegangen.
so. Ja.
Und ich tendiere gerade eher zu zweitem, obwohl man das immer aufrechnet. Ja.
Ja, man muss ja trotzdem auch sagen, also bei aller Kritik, die wir ja teilweise an Dani Schmidt, wenn es ums spielerisch-technische geht, geäußert haben, wir haben ja auch schon sehr häufig über seine Vorzüge gesprochen, was er jetzt in dem Spiel ja gemacht hat, ist Kovnatski auch dadurch zu ersetzen, dass er eben eine unheimliche Präsenz hatte und eine unheimliche Laufbereitschaft eben im 16er, um da häufig anspielbar zu sein, ja, und sowas. Ne? Der hat auch absolut gebrannt, ja, also auch unabhängig von den beiden Toren, wo er auch beide Male da an diesem Pfosten steht und beide Male nicht locker lässt und den da über die Linie kriegt, hat er auch ein starkes Spiel gemacht einfach. So, und hat da wirklich...
Und es war nicht das letzte, erste, ne? Also ich fand den letzten Spielen auch schon immer gut und wir haben ihn da, glaube ich, zu wenig positiv hervorgehoben.
Ja, ich denke, die Rolle, ja, also diese Mittelstürmerrolle, die er ja dann irgendwie hatte, kann natürlich über die technischen Schwierigkeiten, die er immer noch hat im Passspiel und so, etwas hinweg nicht täuschen, aber das kaschieren. So, ne? Das heißt, er musste ja nicht viele progressive Pässe spielen und so, sondern er musste halt schon den einen oder anderen Ball ablegen und zurückgeben und so, aber er musste eben nicht viele Meter machen mit Ball oder seinen Pässen. Und das kommt ihm, glaube ich, ganz entgegen.
Genau. Aber man kann ja schon irgendwie mal bilanzieren. Klar, Dejan Pejinovic ist komplett aus der Saison rausverletzt worden. Gleichzeitig fehlt Vincent Vermey. Und es war immer so ein Grummeln, so irgendwie, dass die erste Alternative, wenn man dann wechseln muss zu Kovnatski, wirklich Danny Schmidt heißen soll. Und das macht er so Schritt für Schritt ein bisschen vergessen, dass man halt sagt, man könnte ja jetzt nochmal einen Schmidt bringen, dass ich über sowas überhaupt nochmal nachdenke in dieser Saison. Das finde ich schon erstaunlich. Und das hat er sich in den letzten Spielen wirklich verdient. So.
Das ist geil. Ja. Richtig. Sehr schön. Auch hervorzuheben, und das werden wir hoffentlich die nächsten paar Spiele auch noch tun können, ist natürlich Emma Ioa, der eine unheimliche Energie reinbringt auf dem rechten Flügel. Können wir uns wirklich viel von erhoffen. Der bringt wirklich was, sagt ja Thürn auch, was sonst im Kader so nicht drin ist. Ne? So ein Läufer, der da über den Flügel immer wieder auch eben ins Dribbling geht und dann rechts vorbeizieht. Das hat er ja als Linksverteidiger auch schon gemacht und dann entweder eine Ecke rausholt oder einen Einwurf rausholt oder eben die Flanke reinbringt oder dann in die Mitte zieht. Da ist ja wirklich ganz schön viel in der Palette. Und wenn wir jetzt noch nicht so häufig erwähnt haben, es dann aber jetzt endgültig mal tun sollten, ist eben Shinta Appelkamp, der die ganzen Standards reinzieht und die Flanken bei den zweiten Bällen reingibt, woraus dann eben auch diese Tore resultieren. Von Gavori ist leider keine einzige Flanke angekommen. Da kann man ja bei Shinta Appelkamp nur den Hut ziehen.
Ja, definitiv. Also wenn man das ganze Geflipper rund um das 1:3 mal weglässt und jetzt sage ich mal den Pfosten vor dem 2:3 weglässt, dann sind das ja zwei Assists von Shinta Appelkamp. Und als Kirsche auf der Torte trifft er ja selbst dann noch zum 3:3. Also wenn sich mal Einwechslungen gelohnt haben, dann ist das goldene Händchen des Tages auf jeden Fall bei Daniel Thun zu verorten. So, beziehungsweise, ja, man könnte sich auf der anderen Seite wiederum fragen, was wäre gewesen, wenn? Aber das wollen wir mal nicht machen.
Na, weiß ich halt nicht. Ich habe es ja eben schon mal angedeutet, dass man irgendwo noch diskutieren kann. Aber es ist auch eine Situation, es gibt ja erst eine Chance für die Fortuna. Und während der Regisseur beim Spiel gegen Elversberg die größte Chance in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht wieder in die Wiederholung gezeigt hatte, hat sich der Regisseur bei dem Spiel gegen Nürnberg gedacht, da will ich mich nicht lumpen lassen, ich gehe sofort in die Wiederholung rein. Und man hörte, während die Wiederholung lief, läuft ja der Stadionsound weiter mit, man hörte einfach, okay, es fällt gerade quasi ein Tor. Und dann schaltete der Regisseur von der DFL wieder um und dann landete der Ball genau in jedem Tor der Nürnberger, den Schinter abbekam, da sehr aufmerksam zurückerobert. Das ist vielleicht auch etwas fahrlässig, Spielaufbau der Nürnberger und dann ein bisschen langsam in der Ballverarbeitung von dem Nürnberger, aber hervorragend von Schinter abbekam das gemacht. Und wenn wir bei dem Spiel sind, das wir eben diskutiert haben, bei dem Saisonspiel, ist etwas in dieser Saison sehr gut gegangen oder sehr, sehr schief, dann gehört, dass Schinter Appelkamp am 31. Spieltag das erste Saisontor macht, eher auch zu zweitem. Das ist ja auch nochmal aufgefallen. Hat sich gar nicht auf die Stirn. Ja. Krass, ja. Und das sagt eben über die Saison der Fortuna auch einiges aus und auch über die Saison von Schinter Appelkamp im Speziellen. In dem Moment aber, Moritz, warst du bestimmt auf Toilette und hast dir die Hände gewaschen, oder wie war das 3-3?
Nee, also ich hatte noch Zeit, in dem Moment, in dem Schinter Appelkamp sich anschickt, zu schießen, nein zu brüllen. und naja, gut, das ist dann untergegangen, wenige Sekunden später, nicht, oder wahrscheinlich eine Sekunde später. Ja, war ein guter Moment. Also Lukas konnte nicht mit, dafür ist mein Vater mit ins Stadion gekommen, der auch, obwohl er, wie er immer betont, ja auch schon Fortuna in Glasgow gesehen hat vor langer Zeit, der behält ja immer so eine kritische Distanz zu dem Ganzen, muss man sagen. Ne? Der kommt gerne mal mit, aber dann immer mit so ein bisschen Distanz. Und ich würde sagen, dieses 3-3 hat auch ihn geknackt. Also da war wirklich ein,
hat aber die Faust geballt.
Da lagen wir uns alle in den Armen und haben unsere Lust an diesem Spiel rausgeschrien und haben auch jede Menge Bier abbekommen. Aber es war ein guter Moment, würde ich sagen.
Definitiv, aber was auch zur Geschichte dieser Saison gehört, ist, dass danach man zwar irgendwie feldüberlegen erstmal bleibt, aber so ein bisschen so ein gefühlter Spannungsabfall da ist.
Ganz, ganz genau, ja.
Und man halt nicht das Spiel komplett zum Kippen bringt. Also ich finde, das gehört auch zur Geschichte dieser Saison so.
Ja, ja.
Sondern dass man dann in dem Moment halt vielleicht auch schon wieder den Gedanken hat, wow, vielleicht bringen wir das hier noch zum Kippen, aber wir haben jetzt auch enorm viel zu verlieren. Wir haben hier gerade ein 3-0 aufgeholt. Gut, also ich möchte das nicht unterstellen, dass solche Gedanken da durch den Kopf kriechen, sondern vielleicht war man halt auch einfach von diesem Kraftakt ein bisschen erschöpft.
Ja.
Aber es passiert halt.
Ich glaube auch nicht mental mehr viel. So, ne? Man muss ja sagen, dass nach dem 3-0 für Nürnberg kein einziges Mal mehr aufs Tor geschossen hat. Und das ist ja dann auch nach dem 3-3 ist es ja auch weiterhin so gegangen. Ne? Man hat dann diese hohe Schlagzahl nicht mehr halten können von Fortuna. Man hatte noch ein paar Chancen. Und ich glaube, es ist halt auch mental sehr krass, wie dieses 3-3 da zu erzielen und diesen Kraft. Myron von Brederode geredet. Der hat ja dann am Ende nochmal eine ganz gute Chance. Ist ihm aber auch nichts vorzuwerfen, der ja in der zweiten Halbzeit ein bisschen unauffälliger war, aber in der ersten gefallen hat. Der Fortuna, finde ich, sehr viel bringt und einfach was an fußballerischem Können da ist und an Mut in diese Dribblings zu gehen und ja, genau, ist vielleicht dann auch ein Teil der Wahrheit, dass dann noch einer weniger mit nach hinten arbeitet, wenn es schon die 7 Defensiven nicht machen. Dann macht es halt Myron von Brederode auch nicht. Genau, worauf ich noch hinaus wollte, es gab ja dann den Nachspielzeit-Podcast noch, den ja von Rot und Schweiß, wo Zimbo dann im Interview war, der irgendwie auch meinte, boah, eigentlich habe ich auch gedacht, wir ziehen das Ding noch, wir holen hier noch das 4-3. Aber irgendwie waren wir dann doch einfach platt. So, und ich glaube, das ist schon, ja.
Ja, es ist halt einfach interessant, weil bis zum 3-3 Ausgleich hat man 20 Torschüsse abgegeben und man denkt halt in dem Moment, keine Ahnung, über die Müdigkeit hilft halt vielleicht ein gewisser Adrenalinschub nochmal hinweg. Und in den letzten, ja, 17 Minuten kommt es dann nur noch zu 3:0 Torschüssen. Also das ist schon interessant. Also ich bin ja froh ja auch, am Ende, ja, dass man das nicht noch verdattelt hat und Nürnberg wirklich nicht mehr aufs Tor geschossen hat. Aber es war auch so, dass ich nicht verwundert war, weil das passt einfach zur Fortuna dieser Saison, dass sie das nicht komplett kippen.
Ja, es ist eben wie diese ganze Saison nicht Fisch, nicht Fleisch und eigentlich dann doch immer überraschend besser, als man dachte. So, ne? Und so, also ja, war schon ein ziemliches Ebenbild.
So, dass man halt am Ende dann denkt, boah, geil, man hat ja aus dem Spiel, was schon verloren gedacht war, irgendwie noch ein 3-3 gemacht, aber am Ende so, man hätte heute aber auch auf Platz 3 springen können, so ja, genau dieses nicht Fisch, nicht Fleisch, was du gerade gesagt hast. Auch ich habe mich am Ende sogar mehr geärgert über das Spiel. Echt? Weil
also dafür, ja.
Aus dem einfachen Grund, dass dieses 0-2 so weggeworfen war, dass man das halt easy auch gewinnen hätte können und ich halt auch denke, mit möglicherweise einer anderen Startaufstellung man auch vielleicht anders agiert hätte.
So easy, glaube ich, gewinnt man das nicht. Aber ich fand es schon, ich habe danach gemerkt, dass ich relativ schnell in dieses Mindset, das ich halt vorher auch schon hatte, die Fortuna steigt einfach nicht auf. Das
ja,
ist das schon Mindset bei mir so drin, dass ich jetzt sage, ich glaube, man muss jetzt halt quasi diese, klar, es ist ärgerlich, ja, alle anderen Spiele an dem nächsten Tag halt für die Fortuna, wenn man gewonnen hätte. Klar, das verstehe ich auch, wenn das Leute halt vor allem sehen, dann klar, offensichtlich. Für mich sind es halt einfach so diese Momente, ne, wenn sogar Moritz Vater die Faust ballt und ausrastet, dann ist das halt der Wert, den es halt hat, für sich hat, dieses 3-3.
Das ist genau das. So, und deswegen bin ich da, glaube ich, ganz anders als ihr rausgegangen. Ja. Ich habe einen schönen Artikel über Bielefeld im Pokalfinale gelesen und so und musste da eben auch dran denken, da geht es ganz viel drum, um was echten Fußball eigentlich ausmacht. Ja. Und ich meine, so ein 3-3 nach 0-3, das ist halt einfach, dafür geht man ja dahin. So. Ja. Und dann geht man, wenn man das gerade erlebt hat und dann 40.000 Leute ausrasten und so, wie es ja wirklich selten ist, dass die ganze Arena über wirklich einen längeren Zeitraum komplett mitmacht, komplett steht und so, dann geht man auch mit so einem Unentschieden, der einem beim Aufstieg nur, der einen nur einen Punkt näher an Platz 2 und 1 gebracht hat, als vor dem Spieltag, statt 3 Punkte näher, geht man halt mit so einem Gefühl raus, wieso, dafür gehe ich da halt hin. So, das ist, da brauchst du mir nicht mit irgendwelchen Meisterschaften oder sonst was zu kommen, so, als Fortuna-Fan nimmst du halt mal so ein 3-3 und ich meine, was war das Lautern-Spiel für ein krasses Spiel, so, ne? Dieses, das erste Fortuna für alle Spiel. Ja, und deswegen war man schon einfach, auch wenn man weiß, dass natürlich ein Sieg viel besser gewesen wäre, doch auch ein bisschen beglückt danach, so nach dem, was man da irgendwie wieder mal erlebt hat.
Das glaube ich sofort.
Ja.
Bei mir war es ja auch, ich musste eine Nacht drüber schlafen, bevor ich nach Zusammenfassung schauen oder so nochmal gedacht habe, ah, verdammt, ich hätte das auch gewinnen können. Also in dem Moment war ich natürlich einfach nur zufrieden und ich war noch nicht mal im Stadion. So, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das geil gewesen ist. Aber ja. Trotzdem. Ja. Wollen wir ja auch mit dieser Mannschaft gar nicht aufsteigen, weil da reden wir ja seit Wochen drüber, die Mannschaft ja auch vielleicht in der Relegation nicht viel verloren hätte. Es geht aber jetzt ja noch 3 Spiele weiter und man ist noch einen Punkt hinter dem ersten FC Magdeburg. Von daher, die Saison bleibt weiterhin angezündet.
Und ich muss sagen, ich wollte noch von einer kurzen, späteren Adrenalin-Situation erzählen, die ich dann im Nachgang noch hatte. Wir müssen ja, wie ihr wisst, nach Köln zurück, haben dann knapp unseren RE verpasst und dachten, okay, wir stellen uns aufs ICE-Gleis und wenn er einfährt, fragen wir einfach den Zugbegleiter, die Zugbegleiterin, ob wir vielleicht eine Station mitfahren dürfen. Und dann standen wir da auf dem Gleis, ICE-Gleis, und es war irgendwie ziemlich voller Polizei und irgendwie haben die dann da auch Leute angeraunzt und so, also ist da nichts passiert, aber dann waren die, oh, wir dachten, du wolltest jetzt da den verprügeln und so, weil der alleine ist und so. Und irgendwann dachten wir, okay, wir ziehen uns jetzt schon mal irgendwie Trikot aus und Schal aus und so, ne, und standen dann direkt vor so wirklich in Vollmontur Hundertschaft und dann habe ich den gefragt, ja mal, wer kommt denn da jetzt an? Und der guckt mich an und sagt, Gladbach. Und dann kam wirklich eine Minute, nachdem wir uns diese Schals und Trikots ausgezogen haben, der ICE an mit den kompletten Gladbach-Ultras, die dann da am Gleis ausgestiegen sind, die gerade von einer 4-3-Niederlage aus Kiel zurückgekommen sind. Und es war ziemlich krass. Es war schon sehr unangenehm. Und wir waren relativ froh, dass wir kein Fortuna-Fanwear anhatten, weil da selbst, obwohl da diese Hundertschaft an Polizei da war, wir doch ziemlich direkt an diesen Menschen da vorbei uns schlängeln mussten. Das war noch mal ein bisschen Adrenalin zum Schluss.
Ja, also Stichwort ist ja wie gemalt. Also Stichwort 4-3 Niederlage in Kiel. Was müssen wir tun, um dem in der Relegation oder sonst wo zu entkommen? Um möglichst noch an die zwei Schwächelnden da ganz oben ranzukommen. Also sprich, wie gewinnt man in Braunschweig? Genau.
Ja. Ja.
Also wir haben jetzt keine Gegnervorschau, aber ist ja auch am Ende der Saison alles nur eine Kopfsache, oder?
Ja, wobei man jetzt sagen muss, die haben jetzt 5 Spiele am Stück nicht verloren, 3 Spiele gewonnen gegen Paderborn, HSV und Lautern und die Unentschieden gegen Regensburg und Münster geholt. Da könnte man schon das Gefühl haben, dass die da ein Favoritenschreck sind.
Ja gut, aber also ich meine, Regensburg und Münster haben ja wahrscheinlich eher defensiv gespielt. Wie wäre es denn in Braunschweig auch einfach defensiv aufzutreten?
Ja, jetzt haben wir hier die ganze Zeit Schinter Appelkamp gefordert. Tja, ja, wieder mit einer Doppel-6 statt einer Einzel-6 und 2 Super-8ern. Tannenbaum. Jetzt einen echten Tannenbaum. Also,
es weihnachtet auch sehr in Braunschweig.
Ja, es weihnachtet in Braunschweig. Vielleicht ja mit Danny Schmidt statt mit David Kownacki in der Spitze. Wir werden das sehen. Ich bin dafür, ja. Van Bredo wieder auf dem Feld zu lassen.
Ja. Ja. Also ich sag mal, ein 5-5 wird uns diesmal wahrscheinlich nicht reichen.
Nee, wäre trotzdem wäre trotzdem nicht schlecht.
Ja. Wenn alle anderen verlieren, dann ist es okay. Dann hat man wieder nur einen Punkt, dann wird es zwar irgendwann knapp mit den einen Punkt Vorrückern, aber dann ist es okay.
Ja. Ich will ja kleine Schritte sehen, wir reden über Relegation. Ich möchte ein Spiel sehen, wo Emanuel Joa signifikante Zeit sieht und ähnlich aufspielt wie gegen Nürnberg. Das würde mich
so, ich wünsche mir ja einen Sieg. Wenn dafür Emanuel Joa 90 Minuten auf der Bank sitzt, dann ist mir das auch recht.
Na gut. Dürften auch gerne ein Zehntel der Tore fallen. Es ist schon krass, wenn man sich das nochmal anguckt, hier bei dem 5-5. Hattet ihr noch im Kopf, dass Melka auch noch 2 Elfmeter gehalten hat?
Ja, das war eine ganz absurde Nummer. Und einen kassiert, oder? Ich glaube, ich habe 3 Elfmeter.
Ja, genau. Ja. Also das war schon eine ganz
gute Nummer. Schwelgen wir vielleicht nächste Woche von dem dann 4-5 Auswärtssieg vielleicht, hätten wir
gerne. Ja. Ja, darauf können wir uns einigen.
In dem Sinne. Mach's gut.
Ciao. Ciao. Ciao.